Perfektion, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Perfektion, die Finanzmakler. Ja, die Märkte, die zeigen sich doch recht turbulent und besonders die Edelmetalle sorgen gerade wieder für Schlagzeilen. Gold, ja, eilt gefühlt von Rekord zu Rekord. Deshalb wollen wir heute genau darauf schauen. Was steckt denn nun hinter dieser wirklich beeindruckenden Goldhause? Welche fundamentalen, aber auch technischen Aspekte spielen da eine Rolle? Und ganz wichtig, was sollten Anleger jetzt beachten? Dazu begrüße ich wie immer unseren Experten. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch auf die heutige Diskussion. Fangen wir doch direkt an. Der Goldpreis kennt scheinbar nur eine Richtung, im Moment steil nach oben. Man hört ja sogar prominente Stimmen, die Gold früher eher, naja, kritisch gesehen haben. Die empfehlen es nun teils richtig offensiv. Wie beurteilen Sie denn diese aktuelle Situation und ja, diese doch bemerkenswerten Stimmungsumschwünge?
Ja, also die Stärke ist in der Tat bemerkenswert. Wir sehen ja nicht nur einen starken Preisanstieg, sondern auch ein deutlich breiteres Interesse jetzt. Also Asset Manager, auch traditionelle Aktienexperten, die Gold vielleicht lange ignoriert oder ja, belächelt haben, die springen jetzt auf den Zug auf. Das hat, glaube ich, viel mit den Sorgen zu tun, die jetzt auch offener diskutiert werden. Die massive Staatsverschuldung, allen voran natürlich in den USA, aber eben auch in der Eurozone. Denken Sie nur mal an Frankreich.
Diese Bedenken sind ja an sich nicht neu, aber sie scheinen jetzt doch im Mainstream anzukommen und als wichtiger Treiber für Gold, eben als sicherer Hafen, zu gelten. Es gibt ja Berichte über bekannte Vermögensverwalter, die angeblich hohe Goldquoten bis zu einem Viertel des Portfolios empfehlen und Kursziele von $4.000 oder sogar mehr nennen. Also für langjährige Goldbeobachter ist das einerseits natürlich eine Bestätigung der eigenen Analysen. Andererseits muss man aber auch sagen, die Geschwindigkeit dieses Anstiegs und das fast völlige Ausbleiben von Korrekturen, das gibt durchaus auch Anlass zur Vorsicht.
Sie sprechen die fehlenden Korrekturen an. Wenn wir mal auf die technische Seite schauen, der Goldpreis hat sich ja teils wirklich sehr weit von wichtigen Durchschnittslinien entfernt. Was bedeutet das denn genau und warum gefällt Ihnen dieser schnelle, dieser ja fast ununterbrochene Anstieg nicht so gut?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Technisch betrachtet ist die Situation doch sehr überdehnt. Der Abstand zur 200-Tage-Linie zum Beispiel, das ist ja ein wichtiger langfristiger Indikator, der ist enorm gewachsen. Bei den Goldminenaktien, die ja oft als Hebel auf den Goldpreis gesehen werden, ist es sogar noch extremer. Da liegen wir teilweise über 100% über dieser Linie.
Wow.
Ja. Aber auch kurzfristigere Durchschnitte, nehmen Sie die 20-Tage-Linie, die zeigen beim Goldpreis selbst Abstände von fast ja, $200 bis $250. Das ist schon außergewöhnlich. Normalerweise sehen wir in gesunden Aufwärtstrends immer wieder Konsolidierungen, also Rücksetzer von vielleicht 10 oder auch mal 20%, Phasen, in denen der Markt einfach mal Luft holt und sich neu sortiert. Und die fehlen aktuell fast vollständig. Jeder noch so kleine Rücksetzer wird sofort wieder hochgekauft. Das kann man zwar als Zeichen extremer Stärke werten, klar, das ist typisch für einen sehr starken Bullenmarkt, aber dieses Fehlen einer Atempause, diese fast, ja, parabolische Bewegung, die macht mich persönlich etwas skeptisch. Historisch gesehen enden solche Phasen oft mit einer ziemlich scharfen Korrektur nach unten. Das Prinzip der Regression zur Mette, nicht wahr? Also die Tendenz, dass extreme Ausreißer sich irgendwann wieder dem Durchschnitt annähern.
Verstehe. Wer steckt denn Ihrer Meinung nach hinter diesen, ja, doch massiven Käufen? Sind das die oft zitierten Zuflüsse in die Gold-ETFs oder vermuten Sie da vielleicht noch andere größere Kräfte am Werk?
Also die ETF-Zuflüsse spielen sicher eine Rolle. Das sehen wir ja auch an den Daten. Der große Gold-ETF GLD beispielsweise, der hat ja kürzlich innerhalb nur einer Woche wieder 30 Tonnen Gold aufgenommen und hält jetzt insgesamt wieder über 1000 Tonnen. Das ist schon signifikant.
Mhm.
Aber ob diese ETF-Käufe allein diesen rasanten Anstieg erklären können, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel. Sicher springen auch viele Momentum-Trader auf den fahrenden Zug auf. Das verstärkt die Bewegung natürlich. Ich vermute aber, dass zusätzlich auch größere, sehr finanzstärke Akteure im Markt aktiv sind, vielleicht große Family Offices, eventuell sogar staatliche oder, sagen wir, staatsnahe Akteure jenseits der offiziell gemeldeten Zentralbankkäufe.
Diese decken sich möglicherweise systematisch und vielleicht auch physisch ein, weil sie die globalen Risiken, sei es jetzt Verschuldung, Geopolitik oder die Stabilität des Finanzsystems an sich, ernster nehmen als der breite Markt. Oder vielleicht sogar, weil sie über Informationen verfügen, die uns halt nicht zugänglich sind. Es scheint mir mehr zu sein als nur ein Spiel gegen den Dollar oder eine reine Reaktion auf irgendwelche Verschuldungszahlen oder die BRICS-Diskussionen. Und ein weiterer Faktor könnte auch ein sogenannter Short Squeeze bei den Non-Reportables im Terminmarkt gewesen sein. Das sind ja die kleineren, nicht meldepflichtigen Spekulanten. Die hatten offenbar auf fallende Kurse gewettet und waren dann wohl gezwungen, ihre Short-Positionen sehr schnell glattzustellen, also zu halbieren, was die Aufwärtsdynamik zusätzlich befeuert haben könnte.
Okay, interessant. Wenn man als Anleger jetzt auf diese hohen Preise schaut, klar, da fragt man sich natürlich, wie geht man langfristig damit um? Riskiert man nicht jetzt vielleicht nah am Gipfel zu kaufen und dann möglicherweise eine lange Seitwärtsphase oder sogar Verluste auszusitzen? Das haben wir ja in der Vergangenheit durchaus schon gesehen. Gibt es da Kennzahlen, die vielleicht ein bisschen Orientierung bieten können?
Ja, das Risiko einer längeren Phase ohne nennenswerte Gewinne, also einer Art Death Valley, wie es mal genannt wurde, das besteht bei einem Einstieg auf Allzeithochs natürlich immer, das ist klar. Man muss sich halt bewusst machen, Gold ist primär ein Wertspeicher. Es ist kein Vermögensgenerator wie, sagen wir, produktive Unternehmen. Sein Zweck ist es, Kaufkraft über lange Zeiträume zu erhalten, nicht unbedingt sie schnell zu vermehren. Der reale Reichtum, also gemessen in der Menge Gold, die man besitzt, der bleibt ja auch bei Preisrückgängen im Prinzip erhalten. Ein bekanntes Beispiel ist immer die Miete. Über Jahrzehnte betrachtet hat sich die Miete für eine vergleichbare Wohnung, wenn man sie in Gold misst, ungefähr gefünftelt. Das zeigt eben diese Kaufkrafterhaltung ganz gut.
Mhm.
Eine nützliche Kennzahl für die relative Bewertung, also unabhängig von Inflation oder Deflation, ist das sogenannte Dow-Gold-Ratio. Es misst, ja, wie viele Unzen Gold man braucht, um den Dow-Jones-Aktienindex zu kaufen. Historisch gesehen war ein Wert um 15 oft ein Signal, Gold eher zu verkaufen und in Aktien umzuschichten, während ein Wert um 5 als starkes Kaufsignal für Gold galt. Aktuell liegen wir so unter 13. Das deutet darauf hin, dass Gold im Verhältnis zu Aktien immer noch nicht extrem teuer ist, trotz der hohen Preise in Dollar oder Euro. Es könnte also durchaus noch Raum nach oben geben. Aber ganz wichtig, das ist kein präzises Timing-Instrument. Und naja, man kann wohl davon ausgehen, dass die Politik mit ihrer Neigung zur Inflationierung von Schulden tendenziell schon dafür sorgen wird, dass Gold nicht allzu lange unten bleibt, sozusagen. Die Frage ist halt nur das Wann und wie stark.
Gut. Lassen Sie uns den Blick mal kurz weiten auf Silber. Der kleine Bruder des Goldes kämpft ja immer wieder mit dieser psychologisch wichtigen Marke von 50 Dollar pro Unze. Sehen Sie hier ein ähnliches Potenzial wie bei Gold oder vielleicht sogar mehr?
Ja, Silber ist in der Tat spannend. Also die 50-Dollar-Marke, das ist ein massiver, wirklich historischer Widerstand. Wir hatten ja Hochs in dieser Region bereits 1980 und dann nochmal 2011. Jetzt erleben wir quasi den dritten Anlauf. Kurzfristig sehe ich da durchaus das Potenzial für einen Ausbruch darüber, vielleicht so in Richtung 54 oder 57 Dollar. Ein Grund dafür könnte sein, dass die kommerziellen Händler, das sind ja oft die, die auf fallende Preise wetten, also Short-Positionen halten, dass die unter Druck geraten könnten. Ähnlich vielleicht dem Short-Squeeze, den wir möglicherweise bei Gold gesehen haben.
Ah, okay.
Wenn diese großen Player gezwungen sind, ihre Wetten aufzulösen und Silber zu kaufen, kann das den Preis kurzfristig natürlich stark nach oben treiben. Langfristig, da wird Silber oft sogar ein größeres Potenzial als Gold zugeschrieben. Manche sehen ja sogar dreistellige Preise. Aber kurzfristig, muss man sagen, ist an diesem 50-Dollar-Widerstand erstmal Vorsicht geboten. Die aktuellen Exportdaten aus der Schweiz, das ist ja ein wichtiger Handelsplatz, die zeigen zwar eine solide Nachfrage, etwa aus Großbritannien, der Türkei und auch Deutschland, aber jetzt keine extremen Mengen, die auf eine bevorstehende Explosion hindeuten würden.
Und wie sieht es bei den anderen weißen Edelmetallen aus, also Platin und Palladium? Die standen ja zuletzt etwas weniger im Fokus, oder?
Genau, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar, zeigen aber auch Erholungstendenzen. Palladium kommt ja von sehr, sehr tiefen Niveaus zurück, was vor allem mit seiner industriellen Verwendung in Katalysatoren zusammenhängt. Und Platin profitiert ebenfalls von einer gewissen industriellen Nachfrage. aber auch wieder stärker von der Schmucknachfrage, gerade in Asien. Also beide Metalle haben eine etwas andere Dynamik als Gold und Silber, sind aber Teil des E-Metall-Komplexes und könnten, ja, im Windschatten von Gold und Silber ebenfalls weiter zulegen, wenn die allgemeine Stimmung positiv bleibt.
Ein Land, das ja immer wieder im Zusammenhang mit Gold genannt wird, ist China. Es gibt ja, man hört das immer wieder, wilde Spekulationen über die tatsächlichen Goldreserven des Landes, die angeblich weit über den offiziell gemeldeten liegen sollen. Wie schätzen Sie das denn ein und welche Rolle spielt China generell im globalen Goldmarkt?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dessen Bedeutung, glaube ich, oft unterschätzt wird. Die offiziell gemeldeten Reserven der chinesischen Zentralbank, die liegen ja bei etwa 2200 Tonnen. Diese Zahl wird aber von vielen Marktbeobachtern doch stark angezweifelt. Wenn man nämlich Chinas eigene Goldproduktion betrachtet, das Land ist ja der größte Produzent der Welt und hat seit dem Jahr 2000 schätzungsweise 8000 Tonnen gefördert. Dazu die massiven Importe über Hongkong und die Schweiz und dann noch das riesige Handelsvolumen an der Shanghai Gold Exchange. Die ist ja physisch gedeckt, da werden jährlich Unmengen gehandelt. Dann kommt man schnell zu ganz anderen Zahlen.
Mhm. Schätzungen reichen da von 9000 Tonnen über 15000 bis hin zu möglicherweise sogar 25000 Tonnen Gold, die sich insgesamt im Land befinden, sei es jetzt bei der Zentralbank, bei anderen staatlichen Institutionen oder eben auch in privater Hand. Denn eins ist klar, Gold, das einmal in China ist, das verlässt das Land in der Regel nicht mehr. Das passt auch zu einem langfristigen strategischen Plan, den China ja seit über einem Jahrzehnt verfolgt. Die Akkumulation von Gold und auch die Aufforderung an die eigene Bevölkerung, Gold zu kaufen, dahinter steckt natürlich eine klare geopolitische Dimension. Die Verlagerung von Finanzmacht und eben auch Goldreserven nach Asien, weg vom Westen. Chinas Angebot, auch für andere Länder Gold zu lagern, das ist ja ein direktes Signal an die Welt, eine Alternative zu London oder New York.
Gerade nach dem Einfrieren der russischen Devisenreserven im Westen gewinnt natürlich die Frage der Vertrauenswürdigkeit von Lagerstätten enorm an Bedeutung. Gold wird hier ganz klar als strategische Reserve außerhalb des Dollarsystems positioniert. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen und eine klare strategische Ausrichtung, die Sie da beschreiben. Lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht noch auf die Goldminenaktien schauen. Der Sektorindex GDX ist ja dieses Jahr extrem gut gelaufen, teilweise über 120% im Plus seit den Tiefs. Ist da überhaupt noch Potenzial vorhanden oder wird die Luft hier vielleicht besonders dünn? Sie erwähnten ja schon die starke Überhitzung. Stichwort vielleicht auch Barrick Gold.
Ja, also die Performance der Minenaktien gemessen am GDX-ETF, der ja die großen Produzenten abbildet, die war in der Tat phänomenal. Er hat ja neue Mehrjahreshochs erreicht.
Und Einzelwerte wie die Branchenriesen Barrick Gold oder auch Newmont sind ebenfalls sehr stark gelaufen. Barrick Gold hat ja erst kürzlich für Aufsehen gesorgt mit der Meldung über einen riesigen Goldfund in Nevada. Der könnte über viele Jahre zusätzlich 750.000 Unzen pro Jahr liefern. Das ist enorm wichtig, da große Neuentdeckungen in den letzten Jahren doch eher selten geworden sind und Barrick selbst ja in der Vergangenheit auch immer wieder operative Probleme hatte. Denken Sie an Mali oder Papua-Neuguinea. Dieser Fund hat die Aktie jedenfalls auf ein 12-Jahres-Hoch getrieben. Das zeigt also, es gibt durchaus noch Wertschöpfungspotenzial im Sektor. Interessant ist vielleicht auch der Blick auf den GDXJ. Das ist der ETF für die mittelgroßen und kleineren Produzenten und Entwickler. Der hat nämlich anders als der GDX noch erheblich mehr Platz nach oben bis zu seinem Allzeithoch von etwa 180 Dollar. Aktuell steht er so bei rund 60 Dollar. Die Marktkapitalisierung dieser ETFs, GDX etwa 19 Milliarden Dollar, GDXJ etwa 7 Milliarden, ist im Vergleich zu anderen Anlageklassen immer noch relativ gering. Sollten hier also wirklich größere Kapitalzuflüsse einsetzen, weil Anleger eben den Hebel auf den Goldpreis suchen, könnte das die Kurse natürlich weiter stark antreiben. Aber, und das ist das große Aber, man muss sich der extremen Volatilität dieses Sektors absolut bewusst sein. Rücksetzer von 40, 50, ja sogar 70% sind historisch absolut nicht ungewöhnlich, selbst in Bullenmärkten. Das heißt also, trotz des vorhandenen Potenzials, raten Sie hier eher zur Vorsicht, gerade jetzt.
Absolut. Gerade nach einer so starken Rallye und angesichts dieser technischen Überhitzung halte ich eine gewisse Gewinnmitnahme für sehr sinnvoll. Man muss ja nicht alles verkaufen, aber so schlückchenweise rausgehen, wie man sagt, oder ein paar Chips vom Tisch nehmen, einfach um Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren.
Das gilt natürlich umso mehr für den noch spekulativeren Bereich der Explorer-Aktien, die ja oft am kanadischen CDNX-Index gelistet sind. Dieser Index, der beginnt sich zwar auch zu bewegen und hat theoretisch das Potenzial zur Verdreifachung, wenn da ein richtiger Hype losgeht, aber hier handelt es sich oft um reine, ja, Bumsbuden oder Lotterietickets, wie es im Branchenjargon so schön heißt. Das Risiko eines Totalverlusts ist hier einfach enorm hoch. Also Potenzial ja, aber mit extremer Vorsicht und wirklich nur für sehr risikobereite Anleger geeignet. Wenn wir all das jetzt mal zusammennehmen, also die starke Goldrallye, die Nervosität wegen der Staatsschulden, die geopolitischen Verschiebungen, Chinas Rolle, die volatilen Minenaktien, was sagt uns dieser Goldpreisanstieg denn nun letztlich über den Zustand unseres Finanzsystems und ja, der Weltwirtschaft? Ist das ein besorgniserregendes Warnsignal? Ich denke, man kann den Goldpreis durchaus als das verstehen, was er historisch oft war. Also ein Kanarienvogel im Kohlebergwerk oder vielleicht ein Fieberthermometer für das globale System. Der Anstieg signalisiert schon ganz klar zunehmende Risiken und wachsende Probleme. Sei es die, ja, man muss sagen, untragbare Staatsverschuldung, die schleichende oder auch offene Inflation, die geopolitischen Spannungen oder einfach ein generell schwindendes Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems und die Werthaltigkeit von Papierwährungen. Er erinnert uns eben an die Kernfunktion von Gold: Wertbewahrung in unsicheren Zeiten und Schutz vor dem Kaufkraftverlust unseres Geldes. Denken Sie vielleicht an das Zitat, das oft Henry Ford zugeschrieben wird: Wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, gäbe es noch vor morgen früh eine Revolution.
Die aktuelle Entwicklung am Goldmarkt könnte also durchaus ein Signal dafür sein, dass die Zeiten, wie man in China sagt, interessanter werden. Und das meine ich im Sinne von herausfordernder und möglicherweise auch gefährlicher. Es ist eine Mahnung, die Risiken ernst zu nehmen und ja, entsprechend zu handeln. Das ist in der Tat ein nachdenklich stimmendes Schlusswort. Fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Gold und auch Silber zeigen eine beeindruckende Stärke, getrieben wohl von einer Mischung aus fundamentalen Sorgen über Schulden und Geopolitik, aber möglicherweise auch verstärkt durch technische Faktoren und große Akteure im Hintergrund. Die Geschwindigkeit des Anstiegs und die technische Überhitzung, das haben wir gehört, mahnen jedoch zur Vorsicht, insbesondere bei den extrem volatilen Minenaktien, wo trotz des Potenzials Risikomanagement absolut entscheidend ist. Die Rolle Chinas und auch die langfristige Perspektive, das Dow-Gold-Ratio, bieten da weitere interessante Aspekte. Das ist in der Tat ein nachdenklich stimmendes Schlusswort. Fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Vielen Dank, liebe Experte, für diese wirklich umfassenden Einblicke und Ihre, wie immer, differenzierte Einschätzung der Lage.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen unsere Analysen gefallen haben und Sie keine weitere Folge von Perfektio, die Finanzmakler, verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Und teilen Sie uns gerne mit Freunden oder Kollegen, die sich ebenfalls für Finanzthemen interessieren. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.